Deutschlandfunk. Forschung aktuell.
Was mich vorsichtig optimistisch stimmt, ist die Tatsache, dass die Fallzahlen seit einigen Tagen etwas weniger stark zunehmen.
Also immerhin Grund für ganz leise Hoffnung, sieht Lothar Wieler, der Chef des Robert-Koch-Instituts. Aber die Lage in Deutschland sei nach wie vor ernst. Trotzdem, jetzt gerade gibt es ja sogar mehrere Gründe für etwas mehr Hoffnung. Anfang der Woche gab es gute Zwischenergebnisse bei einem möglichen Impfstoff. Und für die kommenden Wochen und Monate wird besonders viel Hoffnung in Corona-Schnelltests gesetzt, sogenannte Antigen-Schnelltests. Um die geht es auch heute in Forschung aktuell. Wir besuchen die Charité in Berlin, wo die Schnelltests gerade untersucht und bewertet werden. Und manche Länder nutzen solche Schnelltests, um auf einen Schlag große Teile der Bevölkerung durchzutesten. Ob das sinnvoll ist oder nicht und wo Antigen-Schnelltests tatsächlich einen Nutzen bringen, dazu gleich mehr. Forschung aktuell, heute mit Michael Bödecker. Guten Tag. Die Corona-Fallzahlen in Deutschland sind in den letzten Wochen deutlich gestiegen. In den nächsten Monaten werden Corona-Tests wichtige Werkzeuge bleiben, um Infizierte aufzuspüren und zu isolieren. Allerdings, die Testlabore geraten an ihre Grenzen, wenn immer mehr Menschen getestet werden müssen. Eine fast unüberschaubare Zahl von Herstellern haben in den letzten Monaten Schnelltests entwickelt, die ebenfalls das neue Coronavirus nachweisen können. Forscherinnen und Forscher der Charité haben sich genauer angesehen, wie solche Schnelltests im Vergleich zur genaueren, aber langsameren PCR-Methode abschneiden. Mein Kollege Joachim Budde hat sie in Berlin besucht.
Ein Labor im Institut für Virologie der Charité in Berlin. Viktor Kormann reißt die Folie einer Verpackung auf.
Das ist zum Beispiel ein Antigen-Test. Die sehen alle ähnlich aus.
Ein weißes Plastikkästchen vom Format eines Kaugummistreifens, aber etwa doppelt so dick. Ein Schnelltest, den Viktor Kormann mir vorführen will.
Es steht drauf nasopharyngeal, das heißt, da muss man auch an der richtigen Stelle die Probe entnehmen.
Ja, das ist das Problem halt, was wir haben bei SARS-Coronavirus im Vergleich zu vielen anderen Schnelltestformaten, dass wir natürlich eine gute Probe aus dem Respirationstrakt brauchen.
Also tief rein mit dem langen Tupfer.
So, jetzt würde man das hier so reinmachen. Dann würde man hier den Tupfer abbrechen, dann ist er hier unten drin.
Der Virologe steckt den Tupfer in ein Fläschchen mit einer klaren Flüssigkeit und schüttelt. Dann gibt er sie in eine Kuhle auf dem Schnelltest.
5 Tropfen, ne? Naja, das heißt, der Streifen färbt sich jetzt so langsam magentafarben.
Die Farbe stammt von Gold-Nanopartikeln in dem Teststreifen, sagt Viktor Kormann.
Die funktionieren fast alle mit so kolloidalem Gold.
An den Goldpartikeln kleben Antikörper, die sich an Bestandteile der Virushülle hängen, eben an die Antigene. Kommt Flüssigkeit auf den Test, wandern die Antikörper von einem Ende des Teststreifens zum anderen. Dabei passieren sie 2 Stellen, an denen weitere Antikörper warten. Die Antikörper an der ersten Stelle halten ebenfalls die Virusantigene fest.
Antikörper, die ein Virusprotein gebunden haben, werden an dem Testfeld im Prinzip festgehalten.
Und weil an denen ja die Antikörper mit den Goldpartikeln hängen, bildet sich ein roter Streifen. Die Antikörper an der zweiten Stelle halten hingegen die Antikörper selbst fest. Dort entsteht also immer ein Streifen, egal ob Virus in der Probe ist oder nicht. Ist der Strich zu sehen, hat der Test funktioniert. Genau wie bei einem Schwangerschaftsteststreifen.
Den Kontrollstreifen sieht man ja jetzt schon.
Genau.
Viktor Kormann hat zusammen mit Kolleginnen und Kollegen 7 solcher Schnelltests mit dem Goldstandard für Virusnachweise verglichen. Der Polymerase-Kettenreaktion, kurz PCR. Dabei hat sich, wie erwartet, gezeigt, dass die Antigentests deutlich weniger empfindlich sind als die PCR-Methode. Selbst die besten haben mehrere Infektionen übersehen. Ein Test war besonders schwach und schlug zudem bei rund 20% der Proben an, die gar kein Virusantigen enthielten. Aber
die Mehrzahl der Teste, die wir uns angeschaut haben, die haben recht gut funktioniert. Gut funktioniert in dem Zusammenhang bedeutet, dass sie mit einer gewissen Sicherheit Proben als positiv erkannt haben, die so viel Virus beinhalten, dass man davon ausgehen kann, dass sie von einem Patienten genommen wurden, der zu dem Zeitpunkt der Probennahme infektiös war.
Eine ähnliche Untersuchung hat Isabella Eckerle im schweizerischen Genf gemacht. Die Professorin ist Expertin für Diagnostik und neuartige Viruserkrankungen. In Testzentren in Genf wurden Proben bei Patienten mit Corona-Symptomen genommen und mit beiden Methoden untersucht. Das Ergebnis? Auch hier haben die Schnelltests Infizierte übersehen.
Was wir gefunden haben, dass für diese beiden Teste, die wir validiert haben, beide die Kriterien der WHO erfüllen. Und zwar heißt es, dass die mindestens 80% Sensitivität haben und mindestens 97% Spezifität.
Doch das genügt für ihren Zweck, findet auch Viktor Kormann.
Wir wollen keine absolute diagnostische Sensitivität haben, sondern wir wollen einen Test haben, mit dem wir relativ zuverlässig gerade die hochkontagiösen Patienten, also die Patienten mit einer hohen Viruskonzentration im oberen Respirationstrakt, zu identifizieren.
Der große Vorteil der Schnelltests liegt darin, dass sie wenig kosten und, nun ja, eben schnell sind. Schon nach 15 bis 20 Minuten liegt das Ergebnis vor. Dieser Vorteil bestimmt ihren Einsatz.
Es wäre zum Beispiel die Hausarztpraxis oder die Praxis eines niedergelassenen Kinderarztes zum Beispiel, wo man relativ schnell sagen kann, das ist eine SARS-2-Infektion.
In Alten- und Pflegeheimen könnten Schnelltests das Risiko einer Einschleppung zwar nicht auf Null bringen, aber doch stark reduzieren. Viktor Kormann nennt einen weiteren Nutzen.
Also ich glaube schon, dass die Schnellteste auch zur Entlastung der Labore in der PCR-Testung beitragen, weil eben es Situationen gibt, wo die Testung mit einer sehr, sehr hohen Sicherheit gar nicht notwendig ist.
Nach Isabella Eckerles Ansicht kommen manche Gruppen für einen Schnelltest überhaupt nicht in Frage.
Keine Patienten, die zu einer Risikogruppe gehören, damit man einfach auch die Diagnose für diesen individuellen Patienten nicht verpasst. Und wir würden die im Moment zum Beispiel, zumindest in unserer Klinik, jetzt auch nicht in der Notaufnahme benutzen oder eben in der Klinik, weil es da einfach ganz wichtig ist, einmal Krankenhausausbrüche zu vermeiden und andererseits auch einfach die richtige Diagnose zu stellen.
Die Forscher haben insgesamt 7 Antigen-Schnelltests untersucht. Der Markt wird aber momentan geradezu überschwemmt mit Angeboten, sagt die Virologie-Professorin.
Wo ich im Moment jedem abraten würde und sehr, sehr vorsichtig wäre, ist alles, was man irgendwie übers Internet bestellen kann und alles, was eben jetzt nicht von offizieller Seite angeboten wird.
Im Labor an der Charité ist die Viertelstunde um. Auf dem Schnelltest ist nur ein roter Strich zu sehen. Er hat also funktioniert, aber kein Virus gefunden, sagt Viktor Kormann.
So, das sieht gut aus.
Na, dann kann ich ja doch wieder nach Hause fahren.
Joachim Budde war an der Berliner Charité und hat von dort über Antigen-Schnelltests berichtet und auch gleich selbst einen gemacht. Und wir bleiben noch ein bisschen beim Thema, denn jetzt, wo die Schnelltests so langsam einsatzbereit gemacht werden, stellen sich neue Fragen. Wo sollten sie sinnvollerweise eingesetzt werden? Mit welchem Ziel und wo sind sie weniger sinnvoll? Die Slowakei hat vor 2 Wochen mit Massentests der Bevölkerung angefangen. Millionen Menschen wurden getestet, ein großer Teil der Bevölkerung des Landes und das sogar 2-mal. Aber sind solche Massentests sinnvoll? Darüber habe ich vor der Sendung mit Gerard Krause gesprochen. Er ist Leiter der Abteilung Epidemiologie am Helmholtz-Zentrum für Infektionsforschung in Braunschweig.
Also ob so eine systematische Massentestung sinnvoll ist, da bin ich auch nicht wirklich sicher. Und das wird man dann sehen müssen. Das ist ein gutes Beispiel, um das auszuwerten. Ich glaube aber, dass die Verfügbarkeit dieser Vor-Ort-Tests, also die Tests, die praktisch vor Ort sofort ein Ergebnis liefern, dass die wirklich ein großes Potenzial bei der Bewältigung der Pandemie haben werden.
In der Slowakei ist es tatsächlich so, dass die Kurve jetzt wieder nach unten zeigt, das Infektionsgeschehen ist gebremst worden, allerdings gab es auch gleichzeitig Kontaktbeschränkungen. Kann man also wirklich sagen, dass mit Tests so etwas runterreguliert wird oder müsste man das neu bewerten?
Nein, der Test allein sowieso nicht, sondern der Test immer nur dann in Verbindung mit den Maßnahmen, die aus dem Ergebnis folgen. Und das haben wir ja ganz oft jetzt in der Pandemie und in Infektionsschutz grundsätzlich und in Hygiene, dass wir immer mit einem Bündel von Maßnahmen operieren und im Zweifelsfall nicht so richtig gut wissen, welches Teil dieses Bündels hat welchen Beitrag geleistet.
Also man kann eine Pandemie nicht einfach wegtesten, aber wenn man theoretisch alle Menschen einmal durchtestet und die positiv Getesteten gehen dann für, sagen wir, 2 Wochen in Selbstisolation, würde das nicht auch helfen?
Es würde helfen, aber man darf sich nicht der Illusion hingeben, dass dann ein für alle Mal das sozusagen eradiziert, also ausgerottet ist. Wir leben ja hier in einer sehr mobilen Gesellschaft, also gerade hier in Deutschland, in der Mitte von Europa als Transitland. Das ist ja eine Binsenweisheit an sich inzwischen, dass auch bei dollsten Grenzbeschränkungen es ist eben nicht möglich. Infektionskrankheiten, gerade so respiratorisch übertragene, lassen sich schlecht komplett eindämmen. Insbesondere dann nicht, wenn sie schon so weit fortgeschritten sind. Aber das Ziel muss sein, diese Tools, die wir haben, diese Systeme, die wir haben, dazu zu nutzen, die Belastung zu senken. Und das geht. Und das kann sehr viel bewirken.
Ich möchte noch einmal kurz zurückkommen zu diesen Massentests. Abgesehen von der Slowakei versucht auch gerade Großbritannien so etwas Ähnliches. Operation Moonshot nennt sich das. In Liverpool ging es los und am Ende könnten viele Millionen Menschen pro Tag getestet werden mit Schnelltests. Jetzt berichtet aber die Zeitung The Guardian, dass dann doch ein großer Teil dieser Ergebnisse falsch sei. Ungefähr die Hälfte der Infizierten werde nicht erkannt. Das heißt, jeder Zweite bekommt eine Entwarnung, obwohl er oder sie eigentlich infiziert ist. Wenn am Ende grob die Hälfte der Ergebnisse falsch sind, ist das dann sinnvoll?
Naja, ich kenne jetzt den Bericht nicht, deswegen fällt es mir schwer, da im Detail drauf einzugehen. Die Frage ist, was wird als Goldstandard genommen? Wenn die, als Goldstandard die PCR genommen wird, dann ist ja klar, dass es da eine große Diskrepanz ist. Und falsch ist immer die Frage in Bezug auf welche Einschätzung. Wir haben ja gerade ausgeführt, dass dieser sogenannte Schnelltest vor allem dazu geeignet ist, nachzuweisen, ob man eine ausreichende Menge oder eine hinreichende Menge an Viren ausscheidet. Das heißt, es sagt damit nicht, dass man keine Viren hat. Und wenn man es so weiter interpretiert, dann ist es ja trotzdem nützlich, weil man dann diejenigen, die eine hinreichende Menge oder eine größere Menge an Viren ausscheiden, die kann man besonders behandeln.
Das heißt, man fischt gezielt die besonders infektiösen Personen heraus.
Richtig, man hätte dann also die Leute, die ausreichend große Menge an Virus haben, um positiv auszuschlagen im Test, die hätte man dadurch identifiziert. Das ist also nicht geeignet, um eine Diagnose zu stellen, aber durchaus geeignet, um die besonders starken Ausscheider von den weniger starken Ausscheidern zu unterscheiden.
Ich spreche mit dem Epidemiologen Gerard Krause vom Helmholtz-Zentrum für Infektionsforschung. Gerade haben wir über den Sinn von massenhaften Antigen-Schnelltests gesprochen. Aber die Bekämpfung der Corona-Pandemie, die hat natürlich noch andere wichtige Seiten. Ein Thema beschäftigt auch den Gesundheitsausschuss im Bundestag, und zwar das Infektionsschutzgesetz und eine mögliche Überarbeitung. Herr Krause, Sie fordern, dass wichtige Informationen über die Infektion weitergegeben werden sollten. Welche Daten fehlen Ihnen als Epidemiologe da denn bisher?
Also mir nicht. Ich will diese Daten ja nicht bekommen, aber die Landesbehörden und das Robert-Koch-Institut bekommen bestimmte Informationen, die die Gesundheitsämter zwar erheben, aufgrund dieser rechtlichen Beschränkungen nicht weiter übermittelt. Und das ist schade, weil das ganz wichtige Informationen sind, um die Strategien und die Maßnahmen mit Evidenz zu unterfüttern und entsprechend zu belegen.
Was für Informationen sind das?
Das sind zum Beispiel Informationen darüber, in welchen Orten oder welche Berufsgruppen besonders betroffen sind bei den Übertragungen. Das sind Informationen über die Länge, die zeitliche und die räumliche Ausbreitung von Infektionsketten. Das sind sehr wichtige Informationen, aufgrund derer man die Einschätzung viel besser machen kann, wie sich die Epidemie ausbreitet, welche Orte diejenigen sind, wo Maßnahmen besonders wirkungsvoll zu sein versprechen.
An der Stelle würden Sie sich also eine Änderung wünschen beim Infektionsschutzgesetz. Wenn es nach Ihnen ginge, was müsste sonst noch geändert werden?
Es gibt jetzt einen neuen Paragraphen, der heißt 28a, wo geregelt wird, was alles zu den Maßnahmen gehört, die ein Gesundheitsamt oder die eine Gesundheitsbehörde umsetzen darf. Und das ist erstmal sinnvoll, dass die definiert werden. Was problematisch ist, dass diese Maßnahmen gekoppelt werden, allein an der Zahl der Infektionen, die in einer Gemeinde auftreten, und dass da noch sogar bestimmte Schwellenwerte genannt werden, wie 35 pro 100.000 oder 50 pro 100.000. Und weder sind diese Schwellenwerte irgendwie durch Evidenz belegt, noch ist dieser Indikator selbst, nämlich die Zahl der Infektionen, ein hinreichender Indikator, um bestimmte Maßnahmen zu entscheiden. Und es macht einen großen Unterschied, ob ich 100 Fälle in einem Altersheim habe oder 100 Fälle in einer Schulklasse. Und dieser Indikator macht diesen Unterschied nicht. Also deswegen ist es aus meiner Sicht nicht sinnvoll, grundsätzlich nicht sinnvoll, solche Zahlen, Schwellenwerte in einen Gesetzestext zu packen, weil ein Gesetz sich gar nicht so schnell an die Situation anpassen kann, wie die Epidemie das jetzt gerade von uns fordert. Und zweitens sind es noch dazu die falschen Indikatoren.
Sagt Gerard Krause vom Helmholtz-Zentrum für Infektionsforschung. Wir haben über massenhafte Schnelltests gesprochen und auch über das Infektionsschutzgesetz, bei dem er sich eine Überarbeitung wünscht. Milchsäurebakterien kennen viele bestimmt aus der Joghurtwerbung. Sie gelten als gesund und gut für die Verdauung. Aber sie haben noch eine andere Eigenschaft. Sie bilden Biofilme. Schleimige, dünne Schichten aus Bakterien und Milchsäure, in denen Krankheitserreger nicht überleben können. Diese Eigenschaft haben sich jetzt Forscher aus China zunutze gemacht. Sie haben Knochenimplantate mit solchen Biofilmen beschichtet. Und so konnten sie verhindern, dass sich dort resistente Keime breitmachen. Christine Westerhaus mit den Einzelheiten.
Wunden, die nicht heilen, Implantate, die sich infizieren. Gar nicht so selten passiert es, dass eine eigentlich erfolgreiche Operation später von Bakterien vereitelt wird. Gelangen diese Keime in den Körper und ans Implantat, lösen sie oftmals Entzündungen aus. In vielen Fällen bleibt ihm als Mediziner nichts anderes übrig, als das Implantat wieder zu entfernen, erzählt Christian Kühn, leitender Oberarzt an der Abteilung für Herzchirurgie der Medizinischen Hochschule Hannover.
Wenn sich da Bakterien dran setzen, dann kann die körpereigene Abwehr die nicht erreichen, weil die einen sogenannten Biofilm bilden. Die betten sich ein in so einer schleimartigen Matrix. Und auch die Antibiotika, die dann gegen so eine Infektion gegeben werden, sind dann häufig wirkungslos, weil die gar nicht an den Ort des Geschehens, an die Bakterien rankommen.
Um das zu verhindern, versuchen Forschende, die Oberflächen von medizinischen Implantaten keimfrei zu halten. Relativ gut funktionieren Beschichtungen, die Antibiotika enthalten. Doch gerade in Krankenhäusern verirren sich oftmals Erreger in Wunden, die gegen diese Medikamente resistent sind. Lai Tan von der Hubei-Universität im chinesischen Wuhan und seine Kollegen sind deshalb nun einen anderen Weg gegangen. Sie haben Implantate mit einem Biofilm aus Milchsäurebakterien bestückt.
Dieser Biofilm aus probiotischen Bakterien zeigte exzellente antibakterielle Eigenschaften, weil die darin enthaltenen Mikroben Milchsäure und andere Substanzen herstellen, die Bakterien abtöten. Außerdem stimulieren bestimmte Moleküle im Biofilm Makrophagen, also Immunzellen, die das Einwachsen des Titanimplantats in den Knochen verbessern.
In Laborversuchen konnte der von Milchsäurebakterien gebildete Biofilm tatsächlich verhindern, dass sich MRSA-Keime, also antibiotikaresistente Mikroben, auf den Implantaten ansiedelten. Und auch in einzelnen Tierversuchen mit Ratten zeigte sich, bakterienbeschichtete Implantate blieben frei von resistenten Erregern.
Der Ansatz, den die Kollegen aus China jetzt gewählt haben, ist sehr interessant. Letztlich ist es aber so, dass bislang halt nur Reagenzglasversuche vorliegen, beziehungsweise in einer ganz kleinen Anzahl erste Versuche im Tiermodell, Kleintiermodell durchgeführt wurden, sodass das auf den ersten Blick vielversprechend erscheint, aber sicherlich noch ein langer Weg ist, bis das dann wirklich beim Patienten in der Klinik ankommt.
Kühn und sein Team verfolgen aber noch einen weiteren Weg. Sie wollen Implantate mit Bakteriophagen behandeln, um resistente Erreger fernzuhalten. Bakteriophagen sind Viren, die sich darauf spezialisiert haben, Bakterien zu befallen und abzutöten. Erste Behandlungserfolge gab es bereits.
Es hat schon funktioniert. Wir haben das in 8 Patienten, die wirklich multiresistente Erreger hatten, wo wir wirklich kein entsprechend wirksames Medikament mehr in der Schublade hatten, haben wir einen sogenannten individuellen Heilversuch durchgeführt und konnten tatsächlich die Infektion damit bekämpfen und den Patienten dann halt wieder die Heilung ermöglichen.
Bakteriophagen könnten in Zukunft vor allem dann zum Einsatz kommen, wenn Bakterien Resistenzen gegen Antibiotika entwickelt haben. Aber genau wie bei den Biofilmen ist dafür erst noch weitere Forschung nötig.
Biofilme aus guten Bakterien, die schädliche Bakterien fernhalten sollen. Ein Beitrag von Christine Westerhaus. Und jetzt gibt's noch die aktuellen Wissenschaftsmeldungen des Tages, heute mit Magdalena Schmude.
Zum ersten Mal wurde in Deutschland eine Übertragung von Hantaviren von einer Hausratte auf den Menschen nachgewiesen. Eine junge Frau, die mit Symptomen eines akuten Nierenversagens auf der Intensivstation behandelt werden musste, hatte sich bei ihrer Ratte mit dem Sol-Virus infiziert. Das Sol-Virus ist einer von 4 Hantavirus-Typen und kommt nur in Ratten vor. Die infizierte Ratte war vermutlich aus einem anderen Land importiert worden, wie Wissenschaftler vom Friedrich-Löffler-Institut und der Charité im Fachjournal Emerging Infectious Diseases schreiben. Bisher waren in Deutschland nur Ansteckungen von Hantaviren über Mäuse nachgewiesen worden. Durch den Klimawandel schwächen sich Hurricanes über dem Festland langsamer ab. Während ein Hurricane in den späten 1960er Jahren innerhalb des ersten Tages, nachdem er auf Land getroffen war, 3/4 seiner Energie einbüßte, sind es heute nur noch 50%. Das haben Forschende aus Japan ermittelt. Für ihre Analyse, die im Fachmagazin Nature erschienen ist, hatten sie Daten von 71 Hurricanes ausgewertet, die zwischen 1967 und 2018 auf das nordamerikanische Festland getroffen waren. Dabei korrelierte die Zeit, die ein Hurrikan brauchte, um sich zum Tropensturm abzuschwächen, mit der jeweiligen Oberflächentemperatur des Meeres, die in den letzten 50 Jahren angestiegen war. Je wärmer das Meer, desto mehr Feuchtigkeit kann ein Hurrikan über dem Wasser aufnehmen. Und je mehr Feuchtigkeit er gespeichert hat, desto langsamer schwächt er sich über dem Festland ab. Das Einstein-Teleskop könnte im Dreiländereck zwischen Aachen, Lüttich und Maastricht gebaut werden. Dafür hat sich der Landtag von Nordrhein-Westfalen heute ausgesprochen. Das Einstein-Teleskop ist ein geplanter unterirdischer Gravitationswellendetektor der neuesten Generation, die deutlich genauer ist als ältere Detektoren. Das Teleskop ist Teil des Forschungsrahmenprogramms der Europäischen Kommission. Als alternativer Standort kommt die italienische Insel Sardinien in Frage. Die endgültige Entscheidung über den Bauort soll im Jahr 2024 fallen. Auch im Weltall lässt sich Bergbau mit Bakterien betreiben. Experimente auf der Internationalen Raumstation haben gezeigt, dass Bakterien, die in der Lage sind, Metalle aus Gestein herauszulösen, dies auch unter veränderten Schwerkraftbedingungen können. Zwei der drei Bakterienarten, die eingesetzt wurden, um verschiedene seltene Erden aus Basaltgestein herauszulösen, waren in der Schwerelosigkeit weniger effizient als auf der Erde. Die dritte Art lieferte eine ähnlich gute Ausbeute. Basaltgestein ähnelt Mondgestein. Bei simulierten Schwerkraftbedingungen, die denen auf dem Mars entsprechen, war die Ausbeute etwas besser, wie ein internationales Forschungsteam im Fachjournal Nature Communications berichtet. Eine neue Kühltechnologie ahmt nach, wie sich Kamele vor Überhitzung schützen. Das Schichtmaterial besteht aus zwei Komponenten, einem Hydrogel, aus dem Wasser verdampft, wodurch Kälte erzeugt wird. Diese Schicht ahmt die Schweißdrüsen des Tieres in der Haut nach. Darüber liegt eine Aerogelschicht, die Wasserdampf entweichen lässt, aber Hitze abhält. Sie übernimmt die Funktion des Kamelfells. Beide Schichten zusammen kühlen über Stunden effektiv, ohne dafür Energiezufuhr zu benötigen. Eine Kammer, die von einer solchen Doppelschicht umschlossen war, war im Schnitt 7 Grad kühler als die umgebende Raumluft. Das berichten Forschende vom MIT in Boston im Fachmagazin Joule.
Das waren die Wissenschaftsmeldungen des Tages heute mit Magdalena Schmude.
Sternzeit, 12. November, 3 Ems am Morgenhimmel. An den kommenden Tagen lässt sich am Morgenhimmel ein hübsches Dreiertreffen mit wechselnden Positionen beobachten. Teilnehmer Nummer 1 ist die helle Venus, die schon seit Juli als Morgenstern die Frühaufsteher am Osthimmel begrüßt. Sie stand Mitte August im größten Winkelabstand zur Sonne. Teilnehmer Nummer 2 ist der sonnennahe Merkur, der vorgestern seinen größten Winkelabstand zur Sonne erreichte und derzeit für gut 2 Wochen ein gutes Stück links unterhalb der Venus zu finden ist. Der dritte im Bunde ist der Mond, der jetzt als schmale abnehmende Sichel an den beiden inneren Nachbarplaneten vorbeizieht. Heute früh stand der Mond noch knapp 10 Grad rechts oberhalb der hellen Venus. Morgen früh hat er sie bereits passiert und einen Platz zwischen Venus und Merkur eingenommen. Am Samstagmorgen schließlich zeigt er sich links unterhalb von Merkur. Falls sich die extrem schmale Mondsichel rund 24 Stunden vor Neumond überhaupt noch erkennen lässt, dabei wird in jedem Fall ein Fernglas hilfreich sein. Morgen früh ist das aschgraue Mondlicht noch sehr schön zu beobachten. Sonnenlicht, das von der Erde reflektiert wird und den für uns eigentlich dunklen Teil der Mondscheibe erhält. Stille Beobachterin des dynamischen Dreiertreffens ist die Spica, der Hauptstern der Jungfrau. Sie bildet morgen früh gemeinsam mit Venus, Mondsichel und Merkur fast eine kleine Raute. Die Venus rückt jetzt Tag für Tag näher an Spica heran und zieht Anfang der kommenden Woche schließlich an ihr vorbei.
Und das war Forschung aktuell für heute. Gleich im Anschluss folgt hier Wirtschaft und Gesellschaft. Da geht es heute unter anderem um das Gesetz zum Ausstieg aus der Kernenergie. Nach einem Urteil des Bundesverfassungsgerichts muss das nämlich wohl überarbeitet werden. Der finanzielle Ausgleich für die Kraftwerksbetreiber soll neu geregelt werden. Mein Name ist Michael Bödecker. Einen schönen Tag noch.